ARD Sounds.
Alex, schläfst du aktuell auch in Tabellenrechner-Bettwäsche?
Ich hab ein großes Bettwäscheproblem. Da sprichst du direkt einen wunden Punkt an. In erster Linie, weil mein Hund so häufig bei uns im Bett schläft und ich mehr Bettwäsche wechseln müsste, als ich Bettwäsche habe. Also wenn du Tabellenrechner Bettwäsche hast, schick rüber.
Wäre auf jeden Fall sinnvoll aktuell, weil da kann sich ja gefühlt jede Sekunde was ändern. Vor allem im Tabellenkeller oben um die Champions-League-Plätze. Wo guckst du nächste Woche drauf? Was findest du spannender?
Ich bin bei dem Spiel schlechthin. Es gibt ja ganz viele spannende Spiele, aber ich habe mich vor langer Zeit schon für das Spiel St. Pauli gegen Wolfsburg entschieden. Du weißt, da hängt mein Herz dran. Das ist meine neue Heimat gegen die alte Heimat. Ich werde auf jeden Fall traurig nach Hause fahren und das ist genau mein Ding.
Du kannst eigentlich nur gewinnen, hätte ich jetzt gesagt. Weiß ich noch aber wenn es doof läuft, steigen halt einfach beide ab. Das kann doch passieren. Aber erstmal herzlich willkommen zum Bundesliga-Update. Nach dem vorletzten Spieltag, der einiges nochmal durcheinander gewirbelt hat und es sind Dinge geschehen, von denen ich nicht mehr erwartet habe, dass sie überhaupt nochmal geschehen können. Heidenheim darf noch auf den Klassenerhalt hoffen und hat eigentlich eine super Ausgangslage jetzt auch.
Ich dachte jetzt, du sagst, dass doch nochmal Tennisbälle in Fußballstadien fliegen.
Das ganz am Ende, jetzt spoiler
doch nicht.
Aber
das stimmt natürlich, Entschuldigung, das stimmt natürlich total. Jetzt hast du mich auch gerade darauf gebracht, dass ich da theoretisch am Samstag in Hamburg auf St. Pauli im Stadion sein könnte und beide Mannschaften steigen parallel ab.
Das könnte passieren.
Kannst du kurz einmal auf deiner Bettwäsche nachschauen, was genau passieren muss? Heidenheim muss logischerweise gewinnen und...
Ja, also es gibt mehrere Szenarien. Es gibt das Szenario, St. Pauli gewinnt, Heidenheim gewinnt. Und wenn die gleich viele Tore schießen, dann reicht es für St. Pauli nicht, weil St. Pauli ist ja auf den letzten Platz jetzt abgerutscht, weil Heidenheim die bessere Tordifferenz hat, beziehungsweise die mehr geschossenen Tore. Es gibt das Szenario, Heidenheim gewinnt und St. Pauli und Wolfsburg spielen unentschieden. Und dann gibt es halt noch das Szenario, Wolfsburg gewinnt, dann muss Heidenheim schon sehr hoch gewinnen, um die Tordifferenz noch
auszugleichen. Wolfsburg hat tatsächlich noch die beste Ausgangsposition, weil bestes Torverhältnis.
Eigentlich schon, ja.
Ja, war verrückt.
Aber verrückt, dass das überhaupt möglich ist. Und dann müssen wir über Köln gegen Heidenheim sprechen. Die Kölner ja vergangenes Wochenende den Klassenerhalt klargemacht. Da war ja so ein bisschen die Frage, wie sie das jetzt angehen werden. Also... Beziehungsweise, nee, sie haben ja dieses Wochenende erst durch die Ergebnisse von den anderen safe gehabt, dass sie die Klasse halten werden.
Ja, die Frage war dieselbe, bestimmt schon.
Eher, ob sie da in Sommerklamotte und in Urlaubsstimmung kommen. Waren sie jetzt nicht, aber Heidenheim hat halt einfach diesen Endspurt jetzt nochmal ausgepackt.
Ja, ich weiß nicht, wie du das Spiel gesehen hast. Also es wäre jetzt eine zu böse Unterstellung zu sagen, ach guck mal, Köln hat da nur Halbgas gespielt, aber es gab defensiv schon Schwächen. Ich meine, gut, sind wir ehrlich, die gab es in der Kölner Saison dann auch immer mal wieder. Und es ging ja durchaus auch für Köln lange um was, bevor sie halt jetzt den Klassenerhalt klar hatten. Also ich finde es gar nicht so leicht zu bewerten. Ich würde es in dem Fall tatsächlich gerne umdrehen, dass Heidenheim jetzt wieder dieses Spiel gewinnt. Dass Heidenheim mit auch tatsächlich mutigen Aktionen, nicht wahnsinnig digital, Tackerfußball, das ist schon klar, aber mutigen Aktionen auch immer wieder mit vielen Leuten in der Angriffshälfte und Angriffsdrittel auftauchen. Also das ist schon, es ist beeindruckend und verrückt zugleich.
Ja, und super wichtig, dass Schöppner noch das 3-1 macht, weil das eben erst diesen Sprung auf den vorletzten Platz ermöglicht hat. Klar, die 3 Punkte haben sie sowieso gebraucht, um da überhaupt noch mitreden zu können, dann im Kampf um den Klassenerhalt. Aber ich finde, wer so eine Serie hinlegt, der hat es doch eigentlich am meisten verdient von den Teams da unten.
Wir haben jetzt in den letzten, korrigiere mich, 7 Spielen 6-mal gepunktet. Und das ist, also ja, wenn das eine Europa League, Champions League Mannschaft macht, sagt man ja. Aber es hat halt der Tabellenletzte gemacht in diesem Zeitraum, der es dann jetzt nicht mehr ist.
Ja, vor allem musst du dir angucken, die haben 10 Punkte und 15 Tore auf St. Pauli aufgeholt. Ab dem Zeitpunkt, als Frank Schmidt gesagt hat, eigentlich ist das Ding durch. Wir können das nicht mehr schaffen, weil wir müssen im Schnitt mehr punkten, als wir es bis hierhin getan haben. Und dann hören wir mal, was er nach dem Spiel am Sonntag gesagt hat.
Es macht sehr viel Spaß die letzten Wochen. Die Mannschaft geht genau in die richtige Richtung, ist eine richtige Einheit. Und dann sieht man mal, auch 10 Spieltage vor Schluss kann man sich nochmal neu finden und auffinden. Und jetzt spielen wir unseren Fußball. Wir wollen nächste Woche gegen Mainz unsere beste Leistung bringen. Wir wollen alles dafür tun mit unseren Fans im Rücken, dass der Schlossberg einen weiteren magischen Moment erlebt. Und wir das Spiel gewinnen und dann gucken wir, für was es reicht.
Ja, die haben Bock drauf und ich finde, das zeigen sie im Moment auch.
Es ist ja psychologisch, ich bin da oft eher in der Küche unterwegs, wenn es um das Thema geht, aber es ist psychologisch ja schon spannend, dass es dann Leute gibt wie Frank Schmidt und seine Heidenheimer Spieler, die jetzt auf einmal, die in den letzten Wochen schon ein ist cool, wenn es noch passiert, Gefühl haben und andere natürlich totale Panik haben. Und das ist auf St. Pauli so, kann ich sagen. Das ist in Wolfsburg so, wir werden noch drüber sprechen. Vielleicht hat dieses Bayern-Spiel an diesem Wochenende jetzt zumindest ein bisschen was verändert, aber da kann ich aus etwas näherer Nähe schon berichten, dass es da, was die Psychologie angeht, was die Emotionen angeht, echt negativ war. Und das sind am Ende ja oft die entscheidenden Unterschiede. Und ich meine, man hört es ja, wie gerade die Stimmung in Heidenheim ist. Und so kannst du in den Abstiegskampf gehen am letzten Spieltag.
Ja, und ich finde, das ist ja eigentlich die Mentalität, die Heidenheim immer hatte. Die haben immer gekämpft. Außer in dieser Saison hattest du halt so Phasen, wo du das Gefühl hattest, dass das eben nicht mehr gestimmt hat. Das Zweikampfverhalten, die Laufbereitschaft. Das hat Frank Schmidt ja dann auch teilweise angemerkt und hat sich darüber beschwert bei seinen Spielern. Und ab dem Zeitpunkt, als sie nichts mehr zu verlieren hatten, haben sie nur noch gewonnen.
Das ist schon verrückt.
Ja, total. Wir sind uns aber einig, Köln hat da jetzt nicht irgendwie eingegriffen und zu sehr schleifen lassen, oder?
Ach, das ist doch das alte Lied. Ich finde, am schwierigsten ist es immer beim Thema Bayern. Wann spielst du in der Saison gegen die Bayern? Es ist natürlich ein Vorteil, wenn du in den letzten 6 Wochen gegen die Bayern spielst, weil sie dann schon Meister sind. Also da hast du einen gewissen Vorteil. Und das hat
Sag
unter
das
anderem.
Mal Wolfsburg.
Ja, also Heidenheim hat das stimmt, so zu spüren bekommen im positiven Sinne. Wolfsburg jetzt ja irgendwie auch, aber deswegen ist es immer schwer zu sagen, ach guck mal, das ist jetzt blöd. Du willst am Ende gerne gegen Mannschaften spielen, die durch sind oder andere Themen im Kopf haben. So, da kann man aber auch bei Wolfsburg sagen, die hatten jetzt Freiburg, die haben definitiv andere Themen im Kopf, die haben die Bayern gehabt, kurz nach dem Halbfinale. Vielleicht wäre es zwischendrin, also zwischen Hin- und Rückspiel noch besser gewesen, aber also jetzt zu sagen, war ja unfair, dass Heidenheim da ausgerechnet gegen Köln, die 24 Stunden vorher sicher waren, spielt, das wäre auf jeden Fall auch falsch.
Ja, dann sind wir eher wieder beim Thema, mach es parallel. Mach den vorletzten Spieltag auch wieder parallel, weil dann hätte Köln nicht gewusst, ob es reicht. Und dann tritt
ja,
das Team
so gesehen, ja, in dem Fall schon
offensiver auf.
Das stimmt. Aber dann wäre es halt eine Mannschaft mehr gewesen. Und die Bayern, also wenn die jetzt, da kann ja Wolfsburg nichts dafür, dass die das Finale nicht erreicht haben in der Champions League. Du hast es vielleicht mitbekommen.
Habe ich von gehört, ja.
Und wenn die das Finale erreicht hätten, dann hätte Kompany vielleicht, ich will es ja jetzt nur mal unterstellen, dann hätte er vielleicht auch anders aufgestellt. Und dann hätte Köln um alles gespielt und die Bayern hätten aber trotzdem gegen Wolfsburg, also den Konkurrenten der Heidenheimer und der St. Paulianer, nicht mit voller Kapelle gespielt. Also eine komplette Fairness kriegst du da wahrscheinlich nie hin.
Jetzt haben wir so oft Bayern gesagt, dann lass doch über das Spiel reden. Das 1:0 gegen Wolfsburg, was sehr knapp war, habe ich ehrlicherweise anders erwartet. Kann ja vielleicht auch wirklich noch eine Rolle spielen, wenn es dann am Ende ums Torverhältnis geht. Und eigentlich auch nicht so ausgegangen ist, wie man es hätte erwarten können, weil Wolfsburg hatte einen X-Goals-Wert von 3,88.
Das ist wirklich,
und macht null
das ist,
Tore. Also vielleicht liegt es nicht an den Bayern, sondern an Wolfsburg.
Ich hab jetzt nicht nachgeschaut, wann die Bayern, gut, vielleicht ist es gar nicht so lange her, weil Champions League Halbfinale natürlich auch besonders war, aber wann die Bayern in der Liga so einen hohen XG-Wert gegen sich hatten.
Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Mainz und Heidenheim hatten. Die haben ja 3 gemacht, aber wie der XG-Wert war, weiß ich jetzt nicht auswendig.
Ja. Damit muss man ja auch, höre ich dann, wenn es dieses Wort in irgendwelchen Podcasts oder Fernsehsendungen gibt, auch sehr vorsichtig umgehen. Machen wir natürlich, aber ist doch beschreibend, also für das, was ich jetzt einfach so vom Sehtest her auch mitbekommen habe, Wolfsburg hat da ein richtig gutes Fußballspiel absolviert und einerseits ist es natürlich erstmal bitter, dass sie dann am Ende trotzdem keinen Punkt geholt haben, aber du sagst es ja richtig, für die Konstellation her war ja nochmal zusätzlich interessant, super spannend, dass sie mit einem 0-1 viel besser leben können als mit einem, ich glaube, 0-4. Ab da wäre es dann gekippt, weil das hätte nämlich dann bedeutet, dass St. Pauli in diesem letzten Duell am letzten Spieltag ein Unentschieden gereicht hätte. Jetzt ist aber eben klar, Wolfsburg hat auf jeden Fall das bessere Torverhältnis, muss also, jetzt muss ich mich wieder korrigieren, es sei denn Heidenheim, nee, also Wolfsburg kann eigentlich unentschieden spielen gegen St. Pauli.
Nee, also Wolfsburg muss schon auf Sieg spielen, weil sie ja nicht wissen, wie Heidenheim dann parallel spielt.
Aber du weißt ja als Wolfsburg mit wie vielen Toren besserem Torverhältnis.
Ja, aber wenn du als Wolfsburg nur einen Punkt holst und Heidenheim 3, die sind aktuell
punktgleich. Völlig. Also, du hast natürlich völlig recht.
Das alle, also für weißt das du letzte nicht, dass das, Spiel ja, ist das
völlig richtig. Weißt du, dass das ein Bundesliga-Novum ist? Hat es noch nie gegeben, dass die 3 letzten der Tabelle punktgleich in den letzten Spieltag gehen?
Das ist total abgefahren.
Ja. Überfordert mich offensichtlich immer noch.
Aber wenn es dann aufs Torverhältnis ankommt, müssen wir über die Szene vor dem Elfmeter von Harry Kane sprechen, dem ersten, den er in der Bundesliga verschossen hat?
Ja, wobei sich da ja schon viele, unter anderem auch der Bayern-Trainer Vincent Kompany, zu geäußert haben. Es geht darum, dass dieser Elfmeterpunkt malträtiert wurde. Das ist nicht das erste Mal in der Fußballgeschichte, in der Bundesliga-Geschichte auch nicht passiert.
Das machen normalerweise die Torhüter, ne? Da war es Benoncion, aber...
Ja, das machen Torhüter gerne.
Ich habe so Szenen im Kopf, wie das Torhüter machen.
Ja, also Es ist natürlich auffällig gewesen, weil Harry Kane sofort, nachdem er, also sagen wir mal so, es war alleine schon deswegen auffällig, weil er einen Elfmeter verschossen hat. Da ja. fragt man sich ja schon, was ist da passiert. Dann hat die Kamera ja noch einmal eingespielt. Bellocian hat da den Elfmeterpunkt, beziehungsweise nicht direkt den Punkt, wenn ich es richtig gesehen habe, sondern eben den, er wusste offensichtlich, wer schießt, nämlich ein Rechtsfuß, den Bereich da, wo dann der Standfuß, der linke Fuß abgestellt wird, bearbeitet. Und genau mit dem rutscht er dann weg. Vincent Kompany hat gesagt, hey, so ist Fußball und was sollen sie jetzt machen? Sollen sie noch Glück wünschen, wenn Harry Kane da anläuft, dann weißt du, was passiert. Ja. Also der hat das, ich sag jetzt mal, sehr, sehr gönnerhaft kommentiert. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn das jetzt im Champions League Halbfinale passiert wäre, aber so kann ich jetzt zumindest mal sagen, Respekt, dass sie da keine Nummer draus gemacht haben. Vielleicht wäre es auch schon anders gewesen, wenn sie das Fußballspiel nicht am Ende noch gewonnen hätten.
Ich glaube auch, wenn das ein 0-0 geworden wäre, dann hätte man mehr darüber reden müssen, weil ein Punkt halt dann einfach am Ende mehr wert ist als ein Gegentor weniger, was sie ja dann dadurch haben.
Ich kann auf jeden Fall den Move, den Harry Kane da gemacht hat, selber sehr gut, beziehungsweise konnte ihn, als ich noch regelmäßig Fußball gespielt habe, weil das ist bei mir, also schießen und danach da hingucken, wo dieser Pass gespielt wurde oder der Schuss abgegeben wurde von mir, das ist bei mir so ein bisschen wie ein neuer Reklamierarm gewesen. Das habe ich automatisiert. Aber auf den Plätzen, auf denen ich Fußball gespielt habe, konntest du dich eigentlich auch darauf verlassen, dass da ein Huckel war und ich jetzt sagen konnte, boah, was ist da denn los? Da brauchte niemand irgendwas kaputt treten. Das war halt einfach schlecht gepflegter Rasen, auf dem ich Fußball gespielt habe.
Aber würdest du trotzdem sagen, nach dem Spiel hat Wolfsburg die von der Mentalität her die zweitbeste Ausgangslage?
Ja, ich glaube wirklich. Also ich habe mit ein, zwei Leuten in den letzten Wochen vom VfL Wolfsburg gesprochen und das hat mir schon Sorgen gemacht. Ich glaube aber, dass dieses Spiel genau das Richtige zu dem Zeitpunkt ist. Klingt blöd, weil du es halt nicht gewonnen hast, nicht mal ein Unentschieden geholt hast, aber ich glaube, zu sehen, A, dass du defensiv ein Bollwerk stellen kannst und auch gegen die Bayern zu Torchancen kommst. Also wer hätte denn gedacht, dass ein Jonas Urbich so ein Spiel hinlegen muss, dass Bayern gegen Wolfsburg ein Bundesligaspiel gewinnt. Das ist ja schon auch krass. Könnte übrigens für Urbich auch mit Blick auf seine Karriere ein ganz wichtiges Spiel gewesen sein. Also für viele Bayern-Profis war es kein besonders wichtiges Spiel. Harry Kanes Karriere wird, glaube ich, auch nach diesem verschossenen Elfmeter weitergehen. Aber und am Ende hat ein Olise wieder die Dinge getan oder das getan, was er eben so Weltklasse gut kann. Aber dass der so Weltklasse, das war es ja in dem Moment wirklich, ich meine, da hilft ja dann der XG-Wert auch wieder extrem, so Weltklasse hält, das werden die Bayern-Bosse natürlich wahrgenommen haben bei all dem, was danach Manuel Neuer passieren könnte. Mhm. Also vielleicht ist es das Spiel, sowas gibt es ja manchmal, vielleicht ist es das Spiel, das dann die Bayern-Bosse doch endgültig überzeugt hat. Mal gucken, wie lange der Manu noch macht, aber danach ist es dann auf jeden Fall Urbich-Time.
Ja, eigentlich hatte Eberl ja nochmal gesagt, ja, es hat mich ein bisschen an die Aussage mit Müller erinnert, die dann danach ein bisschen komisch geklungen hat, als der Vertrag nicht verlängert wurde, aber so nach dem Motto, wir setzen uns hin, wir gucken uns an und dann, wenn er Bock hat, verlängert er. Aber brauchst du eigentlich nicht mehr.
Sag nicht, dass du, also du meinst jetzt, du musst nicht mit Manuel Neuer verlängern.
Du musst nicht.
Sag das nicht. Wirklich da, also da schießt der Fußballgott Blitze auf dich, wenn du sagst, Manuel Neuer muss nicht irgendwo einen Vertrag verlängern.
Nee, ich habe in dieser Saison schon mal gesagt, lass den das Triple holen und dann seine Karriere beenden. Das wird ja jetzt nicht passieren. Deswegen vielleicht hängt er dann noch ein Jahr dran. Muss sich aber auch keine Sorgen machen, wenn er ein paar Wehwehchen hat, weil da einfach
so
jemand im Hintergrund
jetzt,
ist.
Jetzt hat der Fußballgott zum Glück gerade eben nochmal die Blitzer wieder danke. In Köcher gepackt. Hast du ein Glück.
Aber ich will noch ganz kurz zu Wolfsburg zurückkommen, weil ich finde es faszinierend, dass alle drei Teams nach ihren Spielen eigentlich positiv gestimmt waren, so wie Patrick Wimmer.
Ich glaube, das sind so Spiele, für die spielt man Fußball. Da geht es jetzt um alles und ich glaube, das ist ein Showdown.
Klingt nach DFB-Pokalfinale, ist aber dann das Endspiel um die Relegation.
Ja, wenn du es so sehen kannst, wenn das auch ein Dieter Hecking so in die Köpfe bekommt und das ist ja dann zumindest mal eine erste gute Stimme, die das so ausspricht, dann ist super. Also müssen halt wirklich nur alle dran glauben. Und also tatsächlich, wenn die Leute sagen, aber gut, am Ende der Saison ist das so, nicht? Ich bin so psychologisch unterwegs. Wenn die da alle reingehen und sagen, wir spielen das Ding, als wäre es das DFB-Pokalfinale, dann hey, fein. Ist doch gut. Ich war immer beim DFB-Pokalfinale des VfL Wolfsburg, haben sie gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Irgendwie so 1996, glaube ich.
Okay, das ist lange her.
95, 96. Stefan Effenberg hat den Pokal als einziger nicht so mit beiden Armen über den Kopf gehalten, sondern, weiß ich, werde ich nie vergessen, im Olympiastadion in Berlin, sondern einfach nur in eine Hand und die andere Hand dann auch mit Faust so zum Jubel weggestreckt. Und dieser Pokal ist ja bestimmt wahnsinnig schwer. Ich habe ihn noch nicht oft gewonnen, deswegen weiß ich es nicht. Aber das hat Stefan Effenberg damals gemacht, ist bei mir hängen geblieben. Und es sollte nicht in den Köpfen der Wolfsburger sein. Auch wenn sie jetzt wieder, das finde ich jetzt eine gute Überleitung, lobe ich mich vorweg, auch wenn sie jetzt wieder mit dem Logo von damals spielen.
Stark, ja. Ich habe auch gesehen, online wurde das auf einigen Fußballseiten direkt aufgetauscht.
Ja, habe ich auch gesehen. Weißt du, was das für ein Riesenthema in Wolfsburg gewesen ist? 24 Jahre haben die Fans dafür gekämpft, dieses alte Logo mit diesen Wolfsburger Burgzinnen wiederzubekommen, mit dem sie damals unter anderem den Aufstieg geschafft haben. Und dann wurde ja dieses neue Logo entworfen und etabliert. Da muss ich mal dran denken, dass der Designer gesagt hat, das ist nach oben offen. Jetzt ist es nicht mehr überall auffindbar, aber das ist nach oben offen, weil der VfL, also da ist ja quasi keine Begrenzung nach oben. Nach unten war immer eine klare Linie gezogen, aber nach oben, es war kein geschlossener Kreis, war alles offen. Ist man jetzt von abgerückt. Also irgendwie, man guckt jetzt erstmal nicht weiter nach oben, sondern schaut, dass man sich auf die guten alten Werte mit den Zinnen besinnt.
Ich konnte mir vorstellen, was das für eine Bedeutung hat, als ich die Choreo gesehen habe, wo sie dann ja auch im Block dieses Logo hochgezogen haben.
Also wirklich, also ohne Spaß, das war für viele echte Wolfsburg-Fans war das ein Moment, man hat gesehen, da haben Leute im Stadion geweint, weil und die Ultraszene hat wirklich hart dafür gekämpft, 24 Jahre lang, wenn du durch die Wolfsburger Innenstadt gelaufen bist, dann hast du oft diese Aufkleber gesehen mit dem alten Logo. Das war so ein Ding in Wolfsburg. Jetzt werden viele zu Hause wieder sagen, warum läuft man denn überhaupt durch die Wolfsburger Innenstadt? Aber ich mache das halt ab und zu, weil ich da groß geworden bin. Komm mit allen Klischees. Aber jetzt ist das schöne alte Logo wieder da.
Kannst du dir vorstellen, woher das Klischee kommt, dass du Wolfsburg-Fan bist? Ich habe so eine Ahnung.
Man hat es mir halt so mit in die Wiege gelegt. Und außerdem spreche ich mittlerweile öffentlich in Podcasts drüber. Ich bin soweit.
Das freut mich, dass du das überwunden hast. Sprichst du im Podcast auch über St. Pauli?
Ja.
Dann lass uns das doch jetzt mal testen. 1-2 verloren gegen Leipzig. Eigentlich ja auch ein gutes Spiel gemacht. Da würde ich mal einsteigen mit dem, was Alexander Blessin danach gesagt hat.
Ich habe viele positive Dinge jetzt angesprochen. Von daher muss uns das Mut geben.
Ja. Viel Positives, aber halt keine Punkte.
Also ganz ehrlich, im Vergleich zu dem, was wir von Patrick Wimmer gehört haben, finde ich das ein bisschen abgenutzter so als Spruch. Mhm. Du auch?
Ja, ich finde, das ist halt so dieses, was du sagen musst, wenn niemand damit gerechnet hat, dass du überhaupt was holst und dann halt sagst, ja, also die und die Szene, da war exemplarisch oder der Wechsel hat funktioniert oder bis zu dieser Aktion waren wir dabei, aber haben, also das ist das Klassische, was du sagst, wenn du keine Punkte holst.
Ja, ich finde auch ehrlich gesagt, wenn man die beiden Spiele jetzt vergleicht, da hat ein Underdog gegen ein Top-Team aus der Liga gespielt, Leipzig ist nicht Bayern, aber beide sind da eben oben dran, Erster und Dritter, dann finde ich schon, dass Wolfsburg die deutlich bessere Leistung gebracht hat. Also St. Pauli hat definitiv kein schlechtes Bundesligaspiel gespielt und wenn man die letzten Wochen von St. Pauli anschaut, dann war es wahrscheinlich sogar wirklich ein Schritt nach vorn. Aber es war nicht das, was Wolfsburg jetzt Mut und Hoffnung machen kann. Weiß nicht, ob du es anders siehst.
Ja, bei St. Pauli, finde ich, muss man ein bisschen mit reinnehmen, was für Ausfälle die einfach haben. Also die hatten ja eh schon Verletzungssorgen, dann ist da irgendwie noch eine Krankheitswelle durchs Team geschwappt. Es war echt so die Frage, findet Blessin überhaupt 11 Leute, die er da hinstellen kann, die dann auch wirklich spielen können? Das Hauptproblem, was ich in den vergangenen Wochen sehe, ist die Defensive. Also, dass du immer 2 Tore kassierst, bis du überhaupt mal wach wirst. Jetzt haben sie 2-mal dann immerhin noch 1 gemacht, aber das reicht halt nicht für Punkte.
St. Pauli ist in diese Liga gestartet und hat echt ansehnlichen Fußball gespielt. Ich war ja total überzeugt und auch euphorisch. Ich bin da häufiger mal im Stadion, wenn ich nicht hier im schönen Kölner Sportschaustudio bin und war wirklich angetan. Bin auch von einzelnen Spielern Fan geworden. Fujita für mich einer der besten Spieler auf der Position in der gesamten Liga. Aber dann gab es diese Misere, dann gab es eine ganze Zeit lang keinen Sieg und der Fußball, der hat sich peu à peu, aber dann eben doch sehr eindeutig in diese andere Richtung, weniger attraktive, muss man sagen, Richtung entwickelt. Und da ist er jetzt angekommen und da kriegst du ihn jetzt eigentlich im Abstiegskampf natürlich auch nicht mehr zurück, erst recht, wenn dann auch noch so viele Ausfälle bei so einem Spiel gegen Leipzig da sind. Spannend ist halt jetzt, kriegt es Alexander Blessin vielleicht hin bei diesem Spiel gegen Wolfsburg, bei dem man jetzt auf einmal im eigenen Stadion ja wieder, ja, es gibt unterschiedliche Konstellationen, aber eigentlich gewinnen muss, den Fußball von damals zu spielen.
Ja, aber das steht ja fest. Also St. Genau. Pauli muss gewinnen.
Genau, St. Pauli muss gewinnen. Und wie Wolfsburg dieses Spiel angeht, das wird man dann halt wahrscheinlich relativ schnell sehen. Wahrscheinlich schon mit der Aufstellung. Aber genau, St. Pauli muss jetzt offensiven Fußball spielen. Und wenn du mit St. Pauli-Fans sprichst, dann sagen die dir nahezu alle sehr, sehr ehrlich. Also es kann sein, dass wir hinten gegen Wolfsburg die Null halten, aber wie wir ein Tor vorne schießen sollten, keine Ahnung.
Gut, Cissé hat jetzt zweimal hintereinander getroffen, das vielleicht sollte man den mal von Anfang an bringen.
Ja.
Wäre eine Möglichkeit. Jade Jones könnte rechtzeitig fit werden. Das wäre ja auch so ein Impulsgeber. Aber ja, also das Tore schießen ist ja die ganze Saison schon das Thema.
Ja.
Das könnte schwierig werden. Aber für Leipzig, die haben die Champions League wieder klar gemacht. 10. Jubiläum gefeiert oder vor 10 Jahren sind sie aufgestiegen, so rum.
Genau, zum 8. Mal jetzt Champions League Qualifikation.
Das ist schon echt beeindruckend.
Ja, das ist erfolgsverwöhnt. Jetzt waren sie ja ein Jahr nicht dabei, aber entsprechend. Also mir war das auch relativ, das klingt jetzt oberschlau, ne? Mir war relativ klar, dass Leipzig zu den besten 3 Mannschaften der Liga gehören wird, weil sie da vom Personal her sowieso zumindest mal sehr nah dran sind und eben jetzt diese Mehrfachbelastung auch nicht hatten. Und ich finde, das merkt man jetzt auch auf den letzten Metern, wenn man es vergleicht mit Mannschaften wie Stuttgart, auch wenn die jetzt wieder gewonnen haben, aber da lief es ja zuletzt auch nicht mehr so rund, weil natürlich auch viel Fokus auf DFB-Pokal etc. Mit anderen Mannschaften wie auch Leverkusen vergleicht. Also das, finde ich, war dann doch schon ein deutlicher Unterschied.
Obwohl ich fand jetzt keinen guten Auftritt von Leipzig.
Nö.
Es ist dann halt, du triffst zweimal nach einer Ecke. Das muss St. Pauli, finde ich, besser verteidigen. Das
Den besten Auftritt hatte Ralf Rangnick, ansonsten kam da erstmal nicht viel.
Also das war echt krass, dass da die Aufstiegshelden wurden ja nochmal gefeiert. Er hat sich diesmal nicht verletzt. Das ist die gute Nachricht.
Das stimmt, das war vor 10 Jahren Muskelfaserriss oder sogar mehr, Muskelbündelriss.
Ja,
wir haben die Szene in der Sportschau auch nochmal eingespielt, als Davy Selke ihn mit dem Bier verfolgt hat und sein Trainer reißt sich da die Muskulatur und liegt auf dem Boden.
War ja zum Glück das letzte Saisonspiel, also er musste dann nicht mehr auflaufen.
Das stimmt. Und jetzt hat er dann direkt den harten Typen raushängen lassen und ist mit so einer, ist es eine Rockerkutte?
Ich wusste gar nicht, dass es von Leipzig überhaupt Kutten gibt. Das ist jetzt natürlich auch wieder böse. Aber ja, er hatte so eine Jeans-Weste mit den klassischen Aufnähern. Also ist eine Kutte, würde ich schon sagen.
Ja. Ich habe eine Zeit lang mit Ralf Rangnick zusammengearbeitet und dann stimmt man sich ja immer mal ab und sagt, ja, welches Outfit trägst du vor der Kamera und welches du? Ja, klar. Damit das irgendwie zueinander passt. Und ich finde interessant, dass er mir die Kutte damals vorenthalten hat.
Hättest du eine gehabt?
Nee, er wusste, dass ich keine Matching-Kutte habe. Und deswegen hat er sie wahrscheinlich immer im Schrank behalten.
Bestimmt. Oder er hat sie jetzt halt, ich meine, ist ja alles noch relativ neu. Hat sie jetzt gerade erst ausgekramt. Aber lass uns mal über die Champions League weiterreden. Weil da wird es ja auch noch spannend. Leipzig hat sie jetzt sicher. Das heißt, die ersten 3 Plätze sind vergeben. Seit dieser Woche ist auch klar, es wird nur einen weiteren geben. Über die Liga zumindest.
Ja.
Und Hoffenheim hätte eigentlich Bock da drauf, aber das 1-0 gegen Bremen reicht dafür erstmal nicht. Also ist dann halt aktuell nur Platz 5.
Ja, ist Hoffenheim nicht trotzdem in so einer Kann-Position? Hat, glaube ich, Trainer Ilze auch gesagt. Also bei uns wäre es schön, da sind wir wieder im psychologischen Bereich. Die anderen um uns herum, die müssen.
Wobei weiß ich jetzt gar nicht, ob Stuttgart jetzt zum Beispiel. Also Leipzig gehe ich auf jeden Fall mit, die wollten das sehr also doll.
Bei Leipzig war das klar. Ich weiß nur, dass Oliver Minzlaff irgendwann nach dem Pokalspiel Leipzig gegen Bayern extra bei uns ans Mikro getreten ist, um klar zu sagen, also das ist der Anspruch von RB Leipzig, ansonsten verbrenne ich hier die Kutten. Wir müssen in die Champions League. So oder so ähnlich hat er es gesagt.
Also ja, die vergangenen Jahre hat die Ansprüche so ein bisschen steigen lassen, aber es ist noch nicht so lang her, dass die gegen den Abstieg gespielt haben. Also eigentlich müsste man da die Champions League auch als Goodie sehen.
Also ja, ich glaube schon, dass sie den Anspruch haben. Am meisten Goodie ist es auf jeden Fall für Hoffenheim. Das würde ich schon sagen. Und es ist ja auch immer noch eine junge Mannschaft mit diesem routinierten Odi, der im Moment gerade wahnsinnig wichtig ist, der ja bei dem Treffer auch wieder seine Füße mit drin hatte, André Kramaric. Aber ich glaube, das habe ich gerade nicht im Kopf, gegen wen sie das letzte Spiel spielen. Also ich glaube, dass sie da lockerer rangehen können.
In Gladbach.
Da
sollte eigentlich was geben.
Sprechen wir auch über einen Gegner, der jetzt vielleicht nicht mehr mit 120%.
Aber wenn du dann halt gegen Bremer spielst, die eigentlich das ganze Spiel in Unterzahl machen müssen, weil sie halt eben so früh den Platzverweis kriegen.
Rekordplatzverweis, ne?
Für Bremen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es auch ein Bundesliga-Rekord war.
Wann hast du die Minute im Kopf? Weil ich habe das. Es schalte nur einmal
das
so durch die Redaktion.
Das kommt drauf an, wen du fragst. Also es ist offiziell 5. Minute, weil das ja dann auch gedauert hat und lange überprüft wurde. Aber ich meine, es war nach ein bisschen mehr als 30 Sekunden, kann das sein?
Ja, genau. Und das macht es natürlich an sich noch spektakulärer, weil also schon dämlich. verdient, richtig und auch konsequent so durchgezogen. Und ich finde, es ist auch eine Situation, in der man als Schiedsrichter auch nicht sagen darf, Fingerspitzengefühl, jetzt müssen die ja so lange in Unterzahl spielen. Nee. Also das ist absolut vertretbar gewesen, weil er ihn da halt weggetreten hat, aber das
hoffen wir dann nicht. Trifft halt so komplett mit der Sohle die Wade, ne, von Touré.
Aber dass sie dann nicht mehr draus machen, ist schon nicht so dolle gewesen. Hoffenheim hat da schon auch noch Entwicklungspotenzial. Also das Spiel machen gegen einen tiefstehenden Gegner, das kann zum Beispiel Stuttgart, wenn wir jetzt über diese Konkurrenz reden, deutlich besser.
Dann lass uns doch über die Konkurrenz reden. Leverkusen war nach dem vergangenen Wochenende das Team, das das Beste aus diesen direkten Duellen gezogen hat. Und jetzt ist es so ein bisschen der Verlierer des Spieltags. Ne? Also hat natürlich auch als einziges Team von den Champions-League-Aspiranten verloren. Aber 1-3 in Stuttgart war dann schon doll.
Ja, ist ein großer Verlierer. Und das, obwohl sie eigentlich beim VfB immer gut unterwegs waren. Die letzten 13 Spiele in Stuttgart nicht verloren. Das ist eine krasse Bilanz dafür, dass wir ja doch über den VfB Stuttgart reden. Aber jetzt gewinnen sie dieses Spiel und also die Stuttgarter gegen Leverkusen gewinnen das mit einer guten bis sehr guten Leistung, sind voll da, waren auch einfach die klar bessere Mannschaft. Undav hat wieder getroffen, jetzt mal so ein bisschen nach so kleinerer Misere. Er hatte
4 Spiele ohne
Treffer. Genau, 4 Spiele. Ich finde übrigens, was waren dieses Tor, das wievielte war das? Das dritte von Leveling über rechts vorbereitet. Das ist ein relativ unspektakuläres Tor. Ich finde aber, dass man sich das echt mehrfach anschauen kann, weil das ist so eine Situation, die es meiner Meinung nach häufiger geben sollte in der Bundesliga. Also Leveling macht erstmal gar nichts so verrückt Kreatives, hat natürlich ein Tempo und zieht rechts vorbei, aber wie er diese Flanke dann da rein schleudert, natürlich auch mit einer Präzision, der kommt in diese Position, in den Bereich, in der es dann besonders schwer zu verteidigen ist. Aber alleine, wenn du mit so viel Tempo, also das ist ja fast Torschussgeschwindigkeit, wie der diese Flanke schlägt, das ist dann so schwer zu verteidigen. Und klar, Undav macht das dann auch super und da sind wir auch wieder beim Torriecher. Du musst halt dann doch auch dieses Gefühl dafür haben, dass dieser Ball da hinkommt. Aber ich finde, es gibt zu wenig in der Bundesliga. Als ich das Tor gesehen habe, habe ich mir gedacht, zu oft wird irgendwie Grundlinie okay und dann wird er so zurückgelegt oder gechippt. Wenn du die Technik hast, weil das ist ja kein Gebolze, aber wenn du diese Technik hast, dann ist das. Es gibt immer mehr so also Trend zum scharf getretenen Eckball. Aber wenn du die Technik hast, dann tritt auch diese Flanke scharf. Und das hat Leveling da hervorragend gemacht. Ist nicht das spektakulärste Tor der Saison, wird jetzt nicht Tor des Monats werden, aber ich dachte mir, ist eine Erwähnung wert.
Ja, ich hatte auch einen ähnlichen Gedanken, weil Undav da ja so richtig reinspringt eigentlich. Also es ist halt ein klassisches Stürmertor. Dann dachte ich, ach, das wäre doch eigentlich auch schön, sowas bei der WM zu sehen. Mhm. Auch in der Kombi, oder?
Ja, also ab der 75. Minute, glaube ich.
Ja, sowas habe ich auch gehört.
Vergiss die Rollenverteilung des Julian N. nicht.
Ja, mit dem habe ich jetzt schon länger nicht mehr telefoniert. Aber wir müssen noch über Leverkusen reden, weil es jetzt halt wirklich einfach von Platz 4 und alles in der eigenen Hand ging es runter auf Platz 6. Und ich finde, hast du das Interview mit Robert Andrich gesehen? Oder wir hören auch einfach nochmal rein. Das klingt jetzt nicht mehr so richtig optimistisch.
Wenn ich ehrlich bin, ist gerade schon sehr, sehr schwierig, sich mit der Situation Champions League noch zu befassen. Weil wir es uns heute verdientermaßen für VfB verkackt haben.
Ja, aber ich finde, mit dem HSV hat Leverkusen ja eigentlich ein Gegner der Kategorie machbar. Also zumindest sollte das sein Anspruch sein. Und Stuttgart spielt in Frankfurt. Also eigentlich auf dem Papier der schwierigste Gegner von den drei.
Ja, also vor allen Dingen HSV zu Hause, ne? Wenn es jetzt im Volkspark wäre, wäre das auch nochmal ein bisschen was anderes, haben die Freiburger heute zu spüren bekommen. Aber ja, ich glaube trotzdem an Stuttgart.
Ja, also mit so einem Spiel holst du dir auch irgendwie das Momentum dann nochmal, ne?
Ist trotzdem interessant, weil Kasper Hjulmand ja durchaus in der Kritik steht. Also für den ist das, glaube ich, ein ganz richtungsweisendes Spiel, weil auf 4 wird er auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, in die neue Saison gehen als Leverkusen-Trainer.
Echt?
Auf erst glaube ich schon. Also wenn sie das am letzten Spieltag noch wuppen, dann glaube ich das schon. Auf 6 wird schwierig.
Das ist halt so ein bisschen die Frage, weil er war ja so der große Gewinner, nachdem Leverkusen halt gegen Leipzig gewonnen hat. Und das ist ja dieses typische Bild von Leverkusen in dieser Saison, dass du immer 2 gute, dann wieder ein nicht so gutes Spiel, dann 2 nicht so gute, wieder ein super Spiel. Und ich glaube ehrlicherweise, wenn sie es noch schaffen auf Platz 4, dann liegt das ja nicht an Leverkusen. dann liegt das ja daran, dass die anderen beiden was liegen lassen. Und dann kannst du das ja eigentlich nicht so richtig als, okay, wir hatten doch noch eine erfolgreiche Saison bewerten.
Naja, aber dann muss man ja in der Saisonanalyse, die ja Profivereine machen, muss man ja trotzdem festhalten, dass dieser Trainer Hjulmand kam, als Leverkusen komplett am Boden lag, nachdem man sich da eine leichte Fehlinvestition auf dem Trainer-Chefsessel geleistet hatte zu Saisonbeginn. Und am Ende führt er sie in die Champions League. Also ich finde, da hast du dann auch dann hat ein bisschen was mitgespielt, aber ich finde, dann hast du schon gute Argumente.
Also ich finde, er kam früh genug, dass man ihm das jetzt halt, also er hatte auch eine Transferperiode und er hatte wirklich fast eine ganze Saison. Also man kann jetzt nicht sagen.
Eine Saison, aber auch einen Scherbenhaufen.
Ja, hätte er aber, glaube ich, auch gehabt, wenn er in die Saison gestartet wäre. Also diese zwei Spiele machen da jetzt keinen großen Unterschied. Naja, du hast Freiburg eben schon erwähnt. Dann lass doch lieber über die reden. Die hatten es eigentlich in
der eigenen Hand. Da wird der Trainer bleiben, glaube ich.
Da bin ich mir sehr sicher. Also nachdem ich die Bilder von ihm im Blog gesehen habe, nach dem Donnerstag. Und ich habe auch gedacht, dass sie ein bisschen mehr Euphorie mitbringen in den Volkspark von diesem Finaleinzug in der Europa League. Am Ende verlieren sie das Spiel 2-3, weil der HSV das sehr gut macht und weil Freiburg auch einfach so ein bisschen müde ist, oder?
Ja, ich finde, das hat man schon deutlich gesehen. Und wenn du müde im Volkspark bist, dann ist es schwer. Also Hamburg gewinnt dieses Spiel zu Recht, verdient. Freiburg hat nicht katastrophal gespielt, aber nicht ausreichend gut, um sich da irgendwie Punkte zu verdienen. Es ist ja auch eine total schwierige Situation, Konstellation, weil du eigentlich wahnsinnig viel Fokus auf dieses Finale da am 20. Mai legen musst.
Aber du kannst hast ja halt noch sehr viel Zeit bis dahin.
Ja, aber die Mannschaft geht schon auf letzter Rille. Ne? Mhm. Also und sie haben ganz offensichtlich schon auch ein paar absolute Eckpfeiler. Also so ein Mansambi hätte ich jetzt nicht zwingend erwartet gegen den HSV. Aber die Konstellation ist halt so schwierig. Wenn sie das Finale gewinnen, dann spielen sie sogar Champions League. Das ist ja dann völlig crazy. Jetzt Finale Europa League ist ja schon das Größte in der Vereinsgeschichte. Sie können also mit einem Sieg in diesem einen Spiel können sie in die Champions League gehen. Wenn du das aber nicht schaffst, bist du halt nicht über diesen internationalen Wettbewerb qualifiziert, überhaupt gar nicht für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Und dann ist klar, dann musst du dich auf die Liga konzentrieren. Ja. Also wie machst du das? Es kann halt passieren, dass irgendwie beides in die Wicken geht und dann, und ich will es jetzt gar nicht schwarz an die Wand malen, aber dann ist diese fantastische, ja definitiv jetzt schon fantastische Freiburger Saison doch irgendwie mit mindestens ein, wenn nicht sogar mehreren großen so Makelkreuzen versehen.
Ja, gibt's das Makelkreuze, also ich glaube, es ist nicht trotzdem so oder so eine fantastische Saison. Du warst im DFB-Pokal-Halbfinale, du hast es halt wirklich zum ersten Mal in dieses große internationale Finale geschafft. Und für die Bundesliga wäre es sogar besser, wenn Freiburg gar nicht unter den ersten 7 landet, weil dann hätte man 8 internationale Teilnehmer. Wenn Freiburg unter den ersten 7 landet, also vorausgesetzt, sie gewinnen die Europa League, und wenn Freiburg aber unter den ersten 7 landet und die Europa League gewinnt, dann fällt quasi ein Conference-League-Platz weg.
Tja.
Das wäre doch auch.
Damit richtest du dich gen Augsburg und Frankfurt, oder wie?
Ja, ich glaube eher gen Augsburg als gen Frankfurt. Deswegen lass mit Augsburg weitermachen. Dieses 3-1 gegen Gladbach war, finde ich, auch dadurch begünstigt, dass Gladbach jetzt nicht mehr so die großen Saisonziele verfolgt hat. Der Klassenerhalt war schon fix. Es war jetzt kein besonders guter Auftritt. Aber diese Spielfreude, die Augsburg da aktuell hat, ich finde das super. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Ich hatte sie vor der Saison in den internationalen Wettbewerb getippt, aber ich dachte wegen Sandro Wagner, nicht trotz.
Ja, ich ehrlich gesagt auch. Aber es kommt viel zusammen. Also ich finde, dieses Spiel war schon auch exemplarisch, und das heißt jetzt gar nicht, dass ich schlecht reden will, weil sie ganz viel gut machen, weil sie tolle Aktionen haben, weil sie hinten natürlich stabil stehen. Aber wenn man dieses Spiel alleine mal durch die Augen von Michael Gregoritsch betrachtet, also wie richtig kann ein Mann stehen in 90 Minuten? Das ist ja schon krass. Und ein Tor wird noch zurückgeworfen wegen Abseits, ne?
Genau. Also zwei sind es insgesamt, eins von ihm, wo da hätte er schon einen Doppelpack machen können, den macht er ja dann später.
Also ihm fällt, ich glaube, er hat das auch bei Instagram gepostet, wenn ich das richtig im Kopf habe, manchmal steht man halt richtig. Und also manchmal ist noch sehr, wie gesagt, muss halt erstmal hingehen. Haben wir bei Undav gelobt, muss man bei Gregoritsch auch loben. Aber da kommt halt gerade auch viel Positives zusammen. So ist das dann, wenn du einen guten Lauf hast. Das waren Dinge, die sind in der ersten Saisonphase unter Sandro Wagner halt dann einfach nicht passiert. Mhm. Aber man muss es sich halt irgendwie auch verdienen.
Ja, Manuel Baum hat ja angekündigt, wenn sie das Spiel gewinnen, dann ist das nächste Spiel ein Rubbel los. Ich bin sehr gespannt, was sie da dann finden, wenn sie mit der Centmünze drüber gehen. Das könnte echt spannend werden, weil die spielen bei Union. Das ist jetzt nicht der einfachste Gegner und klar, müssen sowieso ja auch immer noch abwarten, was Frankfurt und Freiburg machen, aber Augsburg in der Conference League könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, das ist eine krasse Geschichte. Dann frage ich mich, ob es irgendwie möglich sein kann, dass Manuel Baum da in der nächsten Saison nicht auch an der Seitenlinie steht. Er hält sich ja weiter bedeckt. Also ich habe im Moment wirklich das Gefühl, dass das Anstrengendste an seinem Job ist, diesen Fragen irgendwie aus dem Weg zu gehen und immer wieder zu sagen, ja, Entschuldigung, tut mir leid, kann ich jetzt nicht zu sagen. Wir hatten ja gesagt, ich äußere mich da am Ende der Saison zu etc. Aber alles andere geht ihm leicht von der Hand.
Ja, aber das hat er auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass er, ja, ich werde diese Frage, ich kriege die jetzt seit ein paar Wochen, ich werde sie nicht beantworten. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sie im Verein noch nicht beantwortet hat, sondern dass das wirklich bei ihm liegt, worauf er nach der Saison Bock hat.
Ja, good life.
Ein Job hat er auf jeden Fall. Das könnte bei Albert Riera anders aussehen. Der darf das letzte Spiel noch machen gegen den VfB Stuttgart. Das wurde ja nach der Niederlage beim BVB deutlich, aber es kann halt echt passieren, dass Frankfurt die Saisonziele komplett verpasst.
Und da würde ich jetzt auch so weit gehen, selbst wenn sie das jetzt noch irgendwie hinkriegen, dann wird er gehen.
Ja, da
rettet ihn auch der Sprung auf Platz 7 nicht mehr. Also alles, was ich da aus Frankfurt höre, ist schon echt verrückt. Mhm. Komisch, weil am Ende hat ja dieses Genie Markus Krösche damit zu tun gehabt, dass der da jetzt Trainer ist. Und der holt doch eigentlich immer nur die richtigen Leute. Vielleicht hat er ein besseres Händchen für Spieler als für Trainer. Aber es ist ja relativ schnell klar gewesen, und man kannte ja auch diese Videos vorher, es ist relativ schnell klar gewesen, dass es da auf menschlicher Ebene durchaus so ein paar Beulen gibt. Und die sind jetzt irgendwie nicht mehr zu glätten, hat man das Gefühl.
Ja, ich glaube, sie wollten einfach zu sehr einen Anti-Top-Möller, weil sie dachten, das ist das, was die Mannschaft jetzt braucht. Weil da ja halt diese vogelwilden Spiele einfach zu Beginn der Saison waren mit diesen vielen Gegentoren. Dann wollten sie ja einfach einen, der anders ist. Der vielleicht dann einfach laut wird in der Kabine, weil sie dachten, der Topmüller macht das nicht.
Ich würde so 20 bis 30 Euro zahlen, um mal mit Dino Topmüller zusammen so ein Spiel zu sehen von der Frankfurter Eintracht unter Albert Riera und einfach nur mal mitzukriegen, wie oft der sich so an den Kopf fasst, wenn der sieht, was da so passiert, was da jetzt auch fußballerisch passiert ist und denkt, also wir waren ja auch tabellarisch jetzt nicht irgendwie unten drin oder so. Man wollte sich verbessern, man wollte, ja genau, klar, gerade Spielstil, Defensive stärken, aber das ist ja jetzt schon also in mehrerlei Hinsicht nach hinten losgegangen. Man darf ja eins nicht vergessen, in Frankfurt lebt von dieser Symbiose Fans und Mannschaft. Und wenn du dann natürlich jemanden da hast, mit dem sich sowohl, das ist jetzt das, was ich so mitkriege, was ich höre, mit dem ich sowohl Fans als auch Mannschaft nicht identifizieren können, dann hast du da ja eher einen Keil und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Das ist nirgendwo gut, aber in Frankfurt besonders schlimm.
Ja, stimmt. Ich muss sagen, mich hat es gefreut, dass Frankfurt dieses Spiel nicht gewonnen hat, beziehungsweise dass der BVB das gewonnen hat. Aus dem einfachen Grund, dass Dortmund Vizemeister ist und du auch nicht recht hast mit deinem Vizemeister-Tipp.
Ich dachte jetzt für Niki zum Abschied und für den Jule.
Das wäre das Nächste, aber ich wollte einfach nochmal klarstellen, dass du ja Leipzig als Vizemeister
hast. Daran erinnerst du dich, okay.
Ja. Ich hatte Frankfurt, also ich war weiter weg, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich
weiß nicht, ob es schlau von dir war, das nochmal zu erwähnen. Rekord-Vizemeister Borussia Dortmund, 10-mal schon Vizemeister. Ich weiß nicht, ob sie sich das vorne an Stadion dran schreiben, aber sie haben es geschafft.
Ich glaube auch nicht, dass die Dortmunder sich so sehr darüber gefreut haben. Es ging mir einfach nur darum, dass niemand von uns recht hatte. Aber Niklas Süle hast du gerade schon angesprochen. Ich fand es sehr schön, dass Niko Kovac das noch gemacht hat, obwohl dann kurz vorher ja das 3-2 gefallen war und noch gar nicht sicher war, ob sie dieses Spiel gewinnen werden. Und ich finde, was bei diesen ganzen Gesprächen der vergangenen Jahre, und ich habe auch dazu gehört, ich habe auch oft gesagt, so Mensch, wäre der ein bisschen fitter, würde der sich vielleicht ein bisschen besser ernähren, was wäre das für ein krasser Fußballer? Und dann habe ich nochmal geguckt, das ist ja auch einfach so ein richtig krasser Fußballer gewesen, ne? Also wenn du dir anguckst, Champions League gewonnen, Club-WM gewonnen, UEFA Supercup gewonnen, 5-mal Deutscher Meister, 2-mal DFB-Pokalsieger und 4-mal den Deutschen Supercup geholt, viel mehr geht nicht. Und noch Confederations Cup mit den Deutschen.
Schreibt er sich jetzt auch nicht an die Hauswand, aber die anderen Sachen fantastisch.
Aber ich wollte also auch einen Titel mit der Nationalmannschaft geholt. Er war ja auch lange einfach in der Nationalmannschaft.
Genau, total richtig. Und ich war bei dieser Heldengrätsche, erinnerst du dich dran, als er den da auf der Linie noch geklärt hat?
So
ja, da war ich in perfekter Position. Das habe ich moderiert und es ist schönerweise, glücklicherweise genau auf meiner Seite da an der Eckfahne passiert. Und es war eine der krassesten Fußballszenen, die ich live erlebt habe. Dafür bin ich Niki Süle dankbar.
Und ich fand es auch echt schön, wie sein Name dann nochmal skandiert wurde, als er eingewechselt wurde, weil ich schon das Gefühl hatte, dass der nie so richtig beim BVB angekommen ist. Also er hatte ja auch viel mit Verletzungen zu tun und es war halt ein Bayern-Spieler, der kam.
Ja, nicht der erste, aber stimmt. Er ist natürlich jetzt auch irgendwie nicht so der Typ Abwehrchef, ne? Das hat jetzt ein Schlotterbeck, ein Emre Can. Das war er nie. Und trotzdem ist das ja irgendwie ein Typ, da bin ich jetzt bei Dortmund nicht nah genug dran, aber so ein Typ, den kannst du ja nicht mögen, oder? Der hat so viel Sympathisches und ja, man möchte ihn immer mal wieder packen, auch wenn er schwer zu packen ist, und ihm eben sagen, komm mal hier, nochmal ein neues Fitnessprogramm und das und das und das. Ich meine, also ich finde es ja beneidenswert, was der mit dem, was er da hat an Fitnesslevel, was der trotzdem noch für eine Beweglichkeit hatte.
Wie schnell der
auch ist. Was der für ein Tempo hat, das ist unglaublich. Aber ich werde mich den Rest meines Lebens fragen bei Niki Süle, was wäre gewesen. Aber vielleicht ist es auch völlig okay so, weil er eine fantastische Karriere, du hast es wieder aufgezählt, weil er eine fantastische Karriere hatte und hat ja jetzt gerade bei seinem wohl letzten Interview als Profi auch nochmal gesagt, er hatte eine tolle Karriere und hat halt trotzdem ein, zwei Cheeseburger mehr essen können als die anderen.
Eigentlich hatte er dann die
vielleicht
perfekte Karriere.
Auch ein ganz gutes Leben.
Er musste halt nicht dann immer nur Porridge und, also nichts gegen Porridge, aber er, ja. Hat dann in den Fastfood-Ketten dieser Welt gefrühstückt. Aber hey, also trotzdem, ich finde, es ist ein ganz großartiger.
Da denke ich jetzt drüber nach, wie du zu Porridge stehst und ob du auch im Kopf hast, dass Profifußballer immer nur Porridge essen.
Also ich habe eine Zeit lang sehr intensiv den Podcast von Toni Kroos gehört und da kam Porridge sehr oft drin vor.
Ja?
Ja. Und der hat immer gesagt, ich glaube, eine Cola hat er sich immer gegönnt, wenn die Saison rum war. Und dann so eine Woche gehen lassen und dann musst du ja auch wieder anfangen.
Michael Gregoritsch hat doch jetzt gerade erzählt, dass er immer vor Spielen einen Palatschinken.
Ja, habe ich bei dir in der Sportschau gehört.
Ja, habe ich auch nur übernommen vom Reporter, aber der also so ein bisschen Vorbild Süle offensichtlich. Und es
aber
hat
vielleicht
da funktioniert.
Dann noch die bisschen bessere Version. Also ich glaube weiß ich gar nicht, ob ein Pfannkuchen weniger Kalorien hat als ein Cheeseburger. Werden wir hier jetzt nicht mehr auflösen. Ja, aber
haben wir eine Rechercheaufgabe für die Sommerpause.
So, nämlich. Wir haben noch ein Spiel zu besprechen. Kurz vorher will ich noch sagen, Dortmund in Bremen am letzten Spieltag. Das ist das einzige Spiel, wo wirklich gar nichts mehr passiert. Also wo es um gar nichts geht, wo beide Teams ihre Saisonziele erreicht haben. Ich habe Bayern gegen Köln da ein bisschen rausgenommen, weil da gibt es ja immerhin noch die Meisterschale.
Ach so, das stimmt, ja.
Aber
meinst du so, Dortmund, Bremen, da könnte man mal so Positionslose ziehen?
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen wilder wird, weil das ist Dortmund gegen Bremen, erinnere ich mich auch an so manche Spiele, noch zwei Tore in der Nachspielzeit, Spiel gedreht, Pokalspiele, die wild waren zwischen denen.
Also ja, stimmt. Wobei ich finde, also so spektakuläre Spiele sollen sich dann lieber für was aufheben, wenn es wirklich um was geht. Aber nehmen wir natürlich, wenn es am letzten Spieltag.
Es wird wahrscheinlich trotzdem untergehen, weil halt einfach in 7 anderen Spielen noch Entscheidungen fallen. Da glaube ich auch, in unserer Konferenz wird da nicht so oft hingeschaltet werden. Das letzte Spiel war auch das letzte dieses zerstückelten Spieltags des letzten dieser Saison. Union Berlin hat mit 3:1 in Mainz gewonnen. Es war der erste Sieg für Marie-Louise Ether. Es sind wieder Tennisbälle geflogen. Und ich finde, damit ist eigentlich fast alles über dieses Spiel gesagt.
Ja, erster Sieg einer Profitrainerin in der Bundesliga. Urs Fischer gegen den Ex-Verein. Aber auch das habe ich vorhin in der Sportschau erzählt. Es ist ja eigentlich schon das Sensationelle, dass man bei Mainz in dieser Phase der Saison davon reden darf, dass sie eben schon im sicheren Niemandsland sind. Genauso wie die Unioner, bei denen es dann nochmal enger war, aber dass sie das geschafft haben, Union Mainz von Urs Fischer übernommen als Tabellenletzter und dann so sensationell in 19 Spielen, jetzt 20 Spielen, 31 Punkte. Ey, Chapeau. Also ja. Wir sind noch nicht so weit für so Trainer der Saison, ne? Aber Urs Fischer, Manuel Baum, ich hätte trotzdem noch einen anderen vorne, aber ich finde, es gibt echt Sensationsleistungen in dieser Saison.
Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, Manuel Baum, ob es europäisch wird, Frank Schmidt,
wenn er das Wunder schafft. Ja, crazy. Ich komme am Ende trotzdem wieder nicht, ist langweilig, aber ich komme nicht an Kompanie vorbei, weil der den Fußball so revolutioniert hat in diesem Jahr. Aber es gibt echt krasse Kandidaten.
Wobei da spannend gewesen wäre, was Kompanie gewesen wäre ohne Ulisse und Diaz. Werden wir nie erfahren. Ich finde, wir sollten aber noch über die zweite Bundesliga reden. Yes. Die hat ja am Sonntag ihren letzten Spieltag. Und auch da fallen noch so unfassbar viele Entscheidungen. Es ist noch ab Platz 12, ich muss gerade nachgucken, Magdeburg theoretisch auch noch mit drin im Kampf um den Klassenerhalt. Zumindest rechnerisch.
Ja, Dresden und Magdeburg könnten zumindest noch auf den Relegationsrang rutschen.
Genau, ja. Und dann hast du da unten dann halt auch Abstände. Klar, Preußen-Münster steht jetzt fest als Absteiger. Das ist das Einzige, was sicher ist, genauso wie das Schalke aufsteigt. Und ansonsten wird das würfeln am Sonntag, oder?
Ja, crazy. Ich hätte an die Community, also es sei denn, du hast es jetzt schon recherchiert, dann Chapeau. Aber ich hätte eine Frage, die mir vorhin in der Sportschau-Redaktion in den Kopf kam, als ich gesehen habe, dass Greuther Fürth zwar wieder nicht gewonnen hat, aber wieder einen Treffer erlebt hat von Futkoi,
ja,
der jetzt in der Torjägerliste vorne ist. Ja. Wie oft hat es das in erster, zweiter Liga, vielleicht auch international gegeben, dass die Mannschaft mit dem Torschützenkönig absteigt? Also kann ja noch anders kommen,
genau,
weil noch ist er nicht Torschützenkönig und noch sind sie nicht abgestiegen. Aber das kann man ja jetzt schon mal, das kann man jetzt so schlaumeierig schon mal vorbereiten für den nächsten Spieltag. Und wenn uns das jemand einmal schreiben kann, fände ich das super.
Noch eine Hausaufgabe für die Sommerpause.
Ich habe das gerade an die Community gerichtet, weil dann können wir, ich bin jetzt nächste Woche nicht dabei, aber dann könnt ihr das finde ich, könnt ihr schon.
Aber
das,
nur wenn ihr es selbst recherchiert, keine KI-Fragen.
Ja,
das ist unfair und meistens auch falsch.
Ja,
muss ich ganz ehrlich sagen.
Das sind ja so Sachen, das sind so. Ich habe das in diese Redaktion reingefragt und richtige Fußballfans fangen dann ja an, also da fängt es an zu arbeiten im Kopf und dann drehen die durch und überlegen, damals war es. Was war damals mit Mintal, Nürnberg? Was war Angelo Fier, habe ich gehört, also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Ja.
Martin Max kam mir in den Kopf, aber ich glaube, hat nicht gereicht für einen Abstieg. aber also, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, mit Blick auf den letzten Spieltag. Jetzt soll er es dann auch machen. Ich gönne Fürth nicht den Abstieg, aber wenn es soweit kommt, dann hätte ich gerne, dass wir diesen Mega-Fact haben, dass es das noch nie gegeben hat oder nur damals in der vierten französischen Liga 1973.
Das ist eine gute Aufgabe. Aber warum ich so gegen KI bin, den Fun-Fact möchte ich noch erzählen. Ich weiß nicht genau, ob es diese Saison oder die Saison davor war, die KI gefragt, an welchem Tag genau Elversberg in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist. Und da hat die KI mir erzählt, Elversberg ist noch nie in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Sie spielen seit dann und dann dritte Liga. Aber ich glaube, das stimmt nicht so ganz, weil vielleicht war sie auch ihrer Zeit voraus und hat gedacht, naja, die spielen ja Bundesliga.
Mhm.
Das könnte auch noch passieren.
Das könnte noch passieren, aber wer heute das Spiel gegen Düsseldorf gesehen hat, hat zumindest etwas weniger Hoffnung. Das war schon echt enttäuschend. Aber sie haben die beste Ausgangssituation da oben. Das ganz klar, haben das beste Torverhältnis. Ich glaube, 6 besser als Hannover, 10 besser als Paderborn.
8 besser als Hannover und 10 besser als Paderborn.
Also das sieht schon sehr gut aus und spielen jetzt gegen Münster. Da sind wir dann abschließend nochmal bei dem Thema.
Stimmt gar nicht, es sind nur noch 6.
Sind 6,
ja.
Aber trotzdem, also ausreichend, da müsste schon was ganz Verrücktes passieren. Das heißt also, wenn sie Münster schlagen, sind sie zu 99,9%, fragt deine KI nochmal in der Bundesliga.
Die frage ich auf gar keinen Fall. Es ist halt die Frage, ob Münster jetzt befreit aufspielt, weil der Abstieg feststeht oder nicht. Aber das werden wir alles am Sonntag
dieses erfahren. Befreite Aufspielen. Das gucke ich mir gerne an.
Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Wochenende. Es wird noch so viel entschieden an den letzten Spieltagen in der ersten und zweiten Liga. Das wird richtig gut.
Ja, nehmt euch nicht zu viel vor für Samstag und Sonntag.
Nee, ist ja easy, ist ja alles parallel.
Ja.
Das ist ja eigentlich ganz cool.
Ja, aber dann kommt ja noch die Sportschau, die guckt man sich dann an. Schon ab 17.30 Uhr
ja, erst
geht mit der dritten Liga los. Ganz genau.
Genau.
Also, ihr habt schon viel zu tun.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt Sommerpause, habe ich gehört.
Ja, vielleicht machst du ein DFB-Pokalfinale machen.
Genau.
Aber das hier ist jetzt so Thema Bundesliga. Ich bin dann noch Samstag in welche Richtung auch immer weint im Stadion. und dann ist aber für mich Bundesliga durch. Also beruflich bin ich durch. Ab jetzt bin ich nur noch mit dem Herzen dabei und ich muss noch gucken, für wen genau.
Ja, du kannst nur verlieren, hast du ja eben gesagt.
Ja,
ja,
das dann irgendwo, das steht als Tattoo hinten auf meinem Oberschenkel.
Euch wünsche ich auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche und ein erfolgreiches Saisonfinale.
Ja, da schließe ich mich an.